keine Blumen mitgebracht für deinen Hochzeitstag. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich noch einen Kuchen gebacken.
Genau, hätte ich das gewusst, hätte ich Kuchen gemacht, genau. Aber ich bin ja eh so, ne, man will ja auf die schlanke Linie achten, von daher ist das schon ganz gut so. Und Kuchen durchs Internet weiß ich nicht, wie der schmeckt. Wir werden heute Abend viel über dich quatschen, über deine, alles um dich herum, sagen wir es mal so, Musik, Autor, Fellfamilien, die du ja auch gerne mit auf Instagram und Facebook immer gerne zeigst, dein Essen, was einem mehrfach am Tag meistens das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, zumindest die Fleischfresse. bei mir denke ich mir so, viel Fleisch, aber alles gut. Und auch über so ein bisschen deine Vergangenheit, deine musikalische und auch die musikalische Gegenwart und Zukunft, sagen wir es doch mal so. Und freue mich auf jeden Fall auf zwei sehr interessante Stunden mit dir. Wir haben, oder ich habe mir gedacht, da die Musik von dir heben wir so ein bisschen auf für ein bisschen später, damit die ZuhörerInnen da draußen auch erstmal so ein bisschen dich kennenlernen, sagen wir es mal so. Und passend zum Thema, denn ich möchte es, und wahrscheinlich nervt dich das, wenn das jeder erstmal anspricht, das Thema heißt Casting Stars oder Casting Show Stars. Und man kann ja verraten, dass das auch zu deiner Vergangenheit zählt, sozusagen. Und von daher starten wir mal mit den Müttern der Casting Stars in Deutschland. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich glaube, es ist auch tatsächlich so. Die No Angels mit Daylight.
Jawohl.
Bird mit Ghost Town und davor die No Angels, die Mütter der Casting-Gewinnerinnen, hier in Deutschland zumindest. Und ja, wir haben es gerade, so als wir gequatscht haben, schon gesagt, ja, und jetzt nach 20 Jahren, ne, ja, sind sie jetzt tatsächlich nochmal mit ihrem Album auf Platz 1 gerutscht. Und ja, irgendwie cool, dass die Mädels sich dann doch wieder so zusammengerafft haben. Und es waren ja dann doch irgendwie ein paar coole Socken. Also dafür, dass sie das damals so im Gören-Alter gewonnen haben, haben sie sich doch sehr gut hier weiterentwickelt, sagen wir es mal so. Aber die Neuelsen sind heute Abend nicht das Thema, auch wenn sie das musikalische Thema sind. Heute bist du das Thema, Markus. Und wie es traditionell bei Steve World ist, fangen wir mit einem kleinen Steckbrief an, um einfach ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was ist dein Beziehungsstatus? Was treibst du, wenn du keine Musik machst, keine Hörspiele aufnimmst und so weiter und so fort? Einfach mal so ein bisschen von dir zu erfahren. Ja. Fangen wir doch mal an. Wo kommst du her? Wie alt bist du?
Ich komme aus Moers vom Niederrhein. Mhm. Und ich bin 42 Jahre alt und bin von Beruf im Prinzip Künstler, Musiker, Sänger, Autor und fühle mich hier am Niederrhein auch tierisch wohl. Mein Beziehungsstatus ist doppelt verheiratet, also verpartnert und danach direkt nach Öffnung der Ehe für alle nochmal die Ehe für alle nachgelegt und da bin ich auch sehr froh drum. Und wenn ich gerade mal nicht irgendwie arbeite und Musik und Co. mache, stehe ich total auf entspannte Abende mit Freunden und wir haben trotz der Pandemie einfach auch eine sehr aktive, sehr schöne familiäre Nachbarschaft gehabt, die uns auch durch die Zeit getragen hat und das war Gold wert.
Jetzt bist du ja hobbytechnisch, sage ich jetzt mal, zum einen machst du wahrscheinlich deinen Beruf auch zum Hobby, so, um das ein bisschen zu verbinden. Hast ganz viele liebliche Tierchen, die euch da wahrscheinlich auch auf Trab halten. Und dann kochst du anscheinend sehr gerne es. Oder ist das immer der Lieferservice, der da fotografiert wird?
Nee. Ich packe nichts aus der Schale aus und mache dann irgendwie ein Foto davon. Ich koche schon selber. Ich habe ja tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht und habe dann über die Zeit ein neues Hobby entwickelt. Und das ist halt Kochen. Mhm. Und habe dieses Hobby dann natürlich auch mit den Freunden, Followern, Fans auf Instagram und Co. geteilt und habe davon Bilder hochgeladen. Und Brot hat immer gesagt, mach ein Restaurant auf, lad uns ein, mach ein Kochbuch. Dann habe ich halt immer gesagt, Leute, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, jetzt lasst mir mein Hobby. wobei ich davon auch schon wieder abgerückt bin, weil ich jetzt tatsächlich bei Johann Lafer in der StarCook-App mit dabei bin und mit ihm zusammen da, also für die App Sachen koche und Rezepte da teile, weil die Leute natürlich bei meinen Fotos immer nach Rezepten fragen. Und da entwickeln wir jetzt verschiedene Formate und Geschichten noch weiter, wo ich dem Herrn wirklich guten Koch auch mal über den Weg laufen werde.
Ich freue mich zukünftig über mehr vegetarische Gerichte.
Nö. Wir essen ja alles. Wir gucken ja auch über den Tellerrand ganz weit und wir haben ja auch immer alles ausprobiert, was so an Fleischersatz geht und haben da Sachen gefunden, die wirklich sehr, sehr lecker sind. Es gibt so einen Chicken Burger, der wirklich sehr, sehr gut ist und auch gar nicht vergleichbar mit Hähnchen, sondern vom Geschmack her sehr eigen. Und ich stehe halt tatsächlich total auf den Beyond Burger, ne? Muss nicht immer Rind sein. Also von daher, wir futtern alles, aber ich bin jetzt kein penetranter Fleischesser, der Vegetariern irgendwie auf den Sack geht oder Veganern und ich finde es halt immer nur tragisch, wenn man die Fleischesser andauernd immer dann so vor die Wand stellt, weil wir essen halt alles. So.
Also von mir wirst du nicht an die Wand gestellt. Das ist jeder Manns, jeder Fraus Entscheidung, ob sie Fleisch isst oder nicht. Es sind tatsächlich manche Bilder, wo ich sage, das sieht wirklich lecker aus. Und würde ich jetzt noch Fleisch essen, dann würde ich genau das jetzt probieren. Kommen wir mal zu deinem Outing. Das ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Einfach auch für uns. Und gab es denn überhaupt ein richtiges Outing? So, ich muss euch jetzt mal was sagen. Oder hast du das einfach so laufen lassen? Wie war das bei dir gewesen?
Ich hatte das große Glück, halt schon immer in einem sehr bunt gemischten Freundeskreis zu sein, was Mädels und Jungs angeht. Ich komme halt aus einem kleinen katholischen Dorf in Moers am Niederrhein. Von daher war der Weg vorprogrammiert von Fußballverein, Messdiener und Chor und so. Und darüber hat sich der Freundeskreis auch entwickelt. Und mit 16, 17 habe ich mich genau in diesem Freundeskreis vor unserem Jugendzentrum geoutet bei meinen Freunden. Und die haben alle nur gesagt, ja, du bist derselbe Typ wie vorher. Mit den Eltern war es dann ein bisschen schwieriger, weil ich der Nachzögler bin. Also meine Geschwister könnten vom Alter her meine Eltern sein. Und so musste ich meinen alten Eltern, die aus einer komplett anderen Generation kamen, das dann irgendwann erzählen. Meine Mutter meinte nur, das wusste ich schon immer, als du 10 warst, wolltest du eine Barbie-Puppe zum Kämmen haben. Und mein Vater sagte, so Männerfreundschaft. Und ich so, ja, mit Kegelclub. Und dann war das Thema gegessen, wir haben da nie wieder drüber geredet. Und mein richtiges Outing hatte ich dann tatsächlich live vor laufenden Kameras bei Popstars im Casting, weil ich mich damals dahingestellt habe und gesagt habe, Leute, es gibt eine Sache, die gehört zu mir. Ich möchte es einmal gesagt haben, ich bin schwul und damit ist gut. Und wie sich im weiteren Verlauf gezeigt hat, war das nicht nur für mich eine wichtige Entscheidung, sondern für ganz, ganz viele. Ihr habt jetzt kein Bild vor Augen, ne? Aber ich bin halt so der normale Typ mit Bauch und so. Und für ganz viele Jungs, die halt gerade so in dem Alter 15, 16 waren, die haben sich jetzt nach der Neuveröffentlichung von Popstars wieder bei mir gemeldet und haben gesagt, du hast mir damals Türen geöffnet und mir gezeigt, dass es auch normale Schwule gibt. Und ich fühlte mich nicht mehr so allein. Und das ist, glaube ich, das Großartigste, was man mit einem Outing erreichen kann. Und das habe ich aber erst 16 Jahre später erfahren jetzt, was ich da im Prinzip in manchen ausgelöst habe.
Das ist auch tatsächlich so. Ich gehöre ja auch zu der Kategorie Mensch, Bauchansatz, nicht nur ein Bauchansatz, Bauch, nennen wir es doch mal so, nennen wir es Kind beim Namen. Und ich entspreche jetzt auch nicht den Ideal oder den schwulen Idealmaßen. Und das ist, was mir früher tatsächlich sehr viel zu schaffen gemacht hat, so sag ich mal, als ich mich geoutet habe. Von daher kann ich das sehr gut verstehen und natürlich auch eine Mega-Geschichte. Von daher hast du da bestimmt einigen sehr damit geholfen, auch wenn du es nicht wusstest. Wie war das denn, bleiben wir ganz kurz bei der Popstars-Geschichte, war das etwas, was du vorher dort schon abgesprochen hast oder ist dir das einfach rausgeplatzt und was haben die dann gemacht oder wie, ne, ich hätte jetzt vielleicht eher vermutet, dass es erstmal rausschneiden.
Es war im Vorfeld so, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier weiterkomme und ins Penthouse einziehe, möchte ich das gerne tun. Und mir wurde dann gesagt, mach das nicht von den ganzen Medienberatern, weil wenn du das machst, ist deine Karriere hier an dem Punkt zu Ende. Weil wir reden hier von der Zeit von 2004. Mhm. Da gab es das so noch nicht. Und ich habe dann aber gesagt, doch, das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich möchte das gerne machen. Und dann war halt dieser Moment für mich einfach gekommen, als so eine Szene gedreht wurde, wo wir alle zusammen waren und Spaß hatten und einfach, wir waren im Penthouse im Pool, haben da irgendwie Party gemacht und habe ich gesagt, so Leute, wo wir gerade alle mal hier zusammen sind, möchte ich euch das von mir erzählen. Und dann hatten sie auch gar keine Chance, das im Prinzip rauszuschneiden und haben aber sehr wahrscheinlich auch gedacht, okay, damit hat er sich erledigt, weil ich ja eigentlich auch Konkurrent von jemand anders war und sie ein bisschen drauf spekuliert haben, dass ich mich damit selbst aus dem Weg hegel. Und leider Gottes waren am nächsten Morgen die Umfragen im Internet so, dass ich da auf Platz 1 war, weil die ganzen Mädels und auch, wie ich heute weiß, die ganzen normalen anderen schwulen Jungs gedacht haben, boah cool, für den stimme ich jetzt mal ab.
Und es hat dir geholfen statt geschadet und das sollten sich vielleicht einige andere auch mal auf die Fahne schreiben oder vielleicht mal sich trauen. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik und das ist eigentlich mein absolutes Lieblings-Casting-Show-Lied auch von meiner Lieblings-Casting-Band. Entschuldigung, ihr wart es damals nicht. Aber die drei Mädels, wovon man auch sagen muss, zwei aus Hessen kommen, das muss natürlich so sein. Und
deshalb habe ich ja gar keine Schnitte dagegen.
Dann. Das stimmt. Von daher kommen jetzt Monrose mit Shame. Und da sind wir wieder bei Steve's Queer World hier, powered by Radio MKW. Und ich habe den Markus Grimm am Apparat sozusagen. Apparat! Leider nicht vor Ort, aber ja, ein bisschen zu weite Distanz und wir ja immer noch die Corona-Regelungen befolgen sozusagen. Aber nichtsdestotrotz trotzdem lustig und interessant. Markus, wir haben gerade schon ein bisschen angesprochen, ja, Popstars ist da natürlich doch ein Punkt, der in deinem Leben einfach auftaucht. Als wir unser Vorgespräch hatten, sagtest du zu mir, Popstars hat aber irgendwie so mein Leben davor komplett ausgeblendet. Also irgendwie alles, was vor Popstars war, war auch gar nicht so interessant. Für uns ist das interessant und deshalb würden wir auch gerne erfahren, was du so vor Popstars gemacht hast, auch einfach so, wie war deine Kindheit, Jugend, das Erwachsenwerden. Du warst ja da auch schon, ich nenne es jetzt mal künstlerisch unterwegs gewesen und wie war das denn so, wie hat sich denn so deine, ich nenne es jetzt mal dein heutiges Leben damals schon entwickelt, bevor dann diese große Sendung kam?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon seit der Grundschule diese Bühnenleidenschaft hatte. Ne? Also das war wirklich, ich wollte auf die Bühne, das war mir ein Anliegen und ist mir auch bewusst geworden, so am Anfang der weiterführenden Schule, so ein bisschen. Mhm. Und damals haben erste Theatererfahrungen hatte ich so in der Grundschule, weil mich irgendwelche wild bebartigten Grundschullehrer natürlich auf die Bühne geschubst haben und gesagt haben, so, du spielst jetzt Märchenrollen, weil der Nachname Grimm ist, hahaha. dann bin ich ganz früh im Jugendchor gelandet und ab da gab es kein Halten mehr. Und das hat sich über die Jahre halt so weiterentwickelt. Ich habe immer schon geschrieben und mir war das gar nicht bewusst. Ich habe früher so Gedichte geschrieben und ganz viele von den Sachen fließen heute noch in Songtexte ein, die ich heute für mich oder für andere oder für Projekte schreibe. Weil mir dann irgendwann bewusst geworden ist, dass Gedichte eigentlich deutsche Songtexte sind, wenn man noch einen schönen Refrain findet, eine schöne Hook. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Ich hatte dann so im Jugendzentrum meine erste Band, das war so ein Akustikduo. Dann haben mich die Jungs, die mich früher eigentlich auf dem Spielplatz eher so vermobbt haben, mal gehört, fanden meine Stimme geil und haben mich tatsächlich in ihre Band geholt als Sänger. Und das war so die erste Bandluft, die ich geschnuppert habe, was total großartig war. Es waren die ersten Konzerte, das nimmt einem auch keiner mehr. Und wir haben auf irgendwelchen Festivals hier gespielt und das war ganz, ganz großartig. Und das habe ich immer beibehalten. Und dann kamen andere Bands, dann hatte ich irgendwann so eine New-Metal-Phase, weil ich komme halt so aus dem Rock und Grunge. Dafür bin ich immer nach Gelsenkirchen gefahren, ne? Waren auch eine kleine Ecke, die ich da immer gefahren bin zum Proben. Und die Band hatte ich auch noch, als ich dann damals ins Casting gegangen bin. Und während dieser ganzen musikalischen Geschichte, die sich durch mein Leben durchgezogen hat, habe ich halt immer wieder versucht, auch den Weg zur Bühne zu finden, gegen den Willen meiner Eltern. Ne? Zu Hause herrschte halt immer der Satz, so, ich bin mit 14 von zu Hause weg und kam als Kapitän wieder. Der kam so von meinem Vater, wo ich dann gesagt habe, ja, wir haben aber nicht mehr 1800, das läuft nicht mehr so. Und ich habe Zivildienst gemacht in der Behindertenschule, während der Schulzeit auf Schauspielschulen vorgesprochen und bin dann auch angenommen worden auf einer staatlich anerkannten Schauspielschule. Da haben meine Eltern dann aber wirklich die Panikschraube bei mir angesetzt und den Geldhahn zugedreht, obwohl eigentlich wäre alles in trockenen Tüchern gewesen, dass ich das irgendwie hätte schaffen können, aber die haben mir halt eingeredet, das ist alles brotlos, was du machst. Und dann bin ich erstmal abgehauen, so nach Wien, in der 2000er-Wende und habe da als Au-pair in einer Familie gelebt, was großartig ist, weil ich mit denen heute noch Kontakt habe. Und habe in dieser Stadt, da war es dann um mich verloren, so im Prinzip, oder um mich geschehen, weil ich in dieser Stadt wirklich die ganze Kunst und Kultur eingeatmet habe. Und für mich klar war, es gibt kein Zurück mehr. Und ich hatte das große Glück, danach Theaterpädagogik studieren zu können hier und ja, diesen Weg fortsetzen zu können. Und dann kamen halt Popstars.
Wie ist das denn, wenn du sagst, deine Eltern haben damals das eher so ein bisschen kritisch gesehen oder haben es kritisch gesehen und haben dir den Geldhahn abgedreht? Haben die denn in der Zeit oder haben sie sich mal angeschaut und angehört, was du da machst? Hast du denen das irgendwie mal vermittelt und einfach mal demonstriert, dass da jetzt irgendwie kein krächzender Hahn auf der Bühne steht, sondern schon jemand, der eine Stimme hat und der vielleicht doch ganz gut ist?
Also ich glaube, ich war ja in der Phase auch noch absolut in der Entwicklung. Mhm. Das war mit Sicherheit teilweise in den Ohren meiner Eltern der krähende Hahn. Ich habe da schon was anderes gehört, aber ich war da noch ein Kind. So, ne? Ich war noch in der Entwicklung, mich selbst zu finden, auch musikalisch. Und das hat halt gedauert und ich habe mich auch nicht bei Popstars selbst gefunden, sondern das hat nach Popstars ja jetzt nochmal gute 15 Jahre gedauert, mit ganz vielen Songs dazwischen, die ich auch gemacht habe in dieser Zeit danach, bis ich heute kann ich das von mir behaupten, seit einem guten Jahr ungefähr, dass ich musikalisch angekommen bin. Wenn ich mit dem, was ich heute mache, vor meinen Eltern auftreten könnte, mein Vater lebt ja leider nicht mehr, dann hätte das einen ganz anderen Stellenwert. Mein Vater hat es auch erst eingesehen, dass es mein Weg ist, weil er Popstars dann natürlich mitverfolgt hat im Fernsehen. So. Da war der schon sehr schwer krebskrank leider und hat sich dann ins Finale geschleppt, zum Finalshow und hat mich in der Nacht in den Arm genommen und hat gesagt, das ist dein Weg, du wirst ihn schon gehen. Und dafür bin ich auch dankbar. Das klingt jetzt vielleicht hart, ich bin aber auch dankbar dafür, dass er durch seine Krankheit dann für ihn dankbar, dass er das nicht mehr miterleben musste, wie dieser Absturz danach halt kam, ne? was halt also passiert ist. Da kommen wir ja mit Sicherheit später auch noch
zu. Da werden wir natürlich, ein bisschen Sensation muss ja auch dabei sein.
Schlagzeilen.
Ja, natürlich, das gehört dazu. Aber wenn du sagst, okay, du hast da auch immer deine Gedichte geschrieben und hast sie auch wieder aufgeholt waren das dann auch schon in den Bands, wenn du sagst, das war ja auch eher so die rockige Richtung, die da immer letztendlich in den Bands waren, metalmäßig, habt ihr auch da schon Songs von dir gespielt? Oder war
das? Das waren immer eigene Sachen. Also ich habe nie gecovert. Ich hasse Covern. Es gibt so 2-3 Songs, die ich gerne mal singe, so, wofür man, ne, ich sag zu meinem Mann weiß es auch, also kannst du mich nachts um 3 für Angels von Robbie Williams wecken, dann schmetter ich dir den hin, weil ich den Song einfach liebe. Und ich liebe Rebel Yell von Billy Idol, den kann ich dir auch, da kannst du mich aus der Dusche rauszerren und ich singe dir den. Aber als Künstler selber sag ich halt von mir, ich bin nur so lange Künstler, wie ich auch die Kreativität habe, was Eigenes entstehen zu lassen. Weil Covern ist ja nur Nachplappern von anderen. Und das waren damals auch schon eigene Sachen. In schlechtem Schulenglisch tatsächlich. Aber halt trotzdem eigene Sachen, weil ich immer selber Geschichten erzählen wollte. Und ich habe mich aber immer im Englischen versteckt, weil du dich im Englischen so gut verstecken kannst. Weil ich selbst nur mein Schulenglisch hatte und viele, die vor der Bühne standen damals hier, hatten auch nur ihr Schulenglisch und wussten gar nicht, worüber singt der Typ da. Ich hätte mich in Songs outen können und es hätte keiner gecheckt. So. Und dann bin ich gerade durch Popstars, weil Sweetest Poison ist ja beispielsweise auch so, das ist ja Deutsch-Englisch gemischt. Da bin ich dann erst auf die deutsche Sprache gestoßen. So, ich bin halt aufgewachsen auch mit Bands wie Selig, habe mich aber nie getraut, diese lyrische Art und Weise halt auch mal zu benutzen. Und seitdem ich alles wirklich selber auf Deutsch mache, das ist jetzt seit 10 Jahren ungefähr, hat dieser Prozess eingesetzt, einfach musikalisch auch nach Hause zu kommen. Und ja, aber es waren immer eigene Sachen. Also Covern, nee, danke.
Okay, ja, das sieht man ja sehr oft, gerade in Deutschland, dass KünstlerInnen mit Englisch anfangen und dann plötzlich in der deutschen Sprache landen, ne? Siehe Sarah Connor und Konsorten, ne? Wo man sagt, ja, es ist einfach schöner, wenn ihr in Deutsch singt und wenn man auch versteht, welche Emotionen ihr transportieren wollt, weil nun mal es nicht jeder Englisch kann.
Aber ja gut, aber beim Deutschen, gerade so bei Sarah Connor und Co., da ist es natürlich auch immer so dieser Marketing-Gedanke gewesen. Bei mir ist es natürlich gewachsen irgendwie. Früher war der Marketinggedanke, so eine Sarah Connor muss Englisch singen, weil es da noch internationale Werte hatte. Ne? Da waren ja wirklich Disney-Soundtracks, die die Frau gesungen hat. Ja. Und die klingt auf Deutsch einfach mal wahnsinnig geil. Nur das war dann auch so eine Entscheidung heraus zu sagen, das kam ja bei Sing meinen Song, wo sie dann auf Deutsch gesungen hat und alle gesagt haben, alter Falter, ist das geil.
Ja.
So, und dann hat man da natürlich auch gesagt, so den Hype-Train besteigen wir jetzt und jetzt machst du mal auf Deutsch. Das war die richtige Entscheidung.
Auf jeden Fall.
Das ist halt großartig. Und Deutsch ist eine super Sprache, aber du kannst dich nicht verstecken. Ne? Siehe, wie hätte Vincent auf Englisch funktioniert? Ne? Also Peter Plate und Co., was die da gemacht haben, das war so großartig provokativ, aber du kannst dich halt nicht verstecken. Richtig. Da ist der erste Satz direkt, Vincent kriegt keinen hoch. In Englischen hättest du das noch schön mit ganz viel Blümchen ausschmücken können und kein Schwein hätte gecheckt, worüber Frau Connor da gerade singt. Im Deutschen geht es halt nicht. Und da gehört auch Mut dazu.
Eben, ja. Und es hat natürlich auch gewirkt. Bis heute, muss man ja tatsächlich sagen.
Geiler Track
einfach. Auf jeden Fall. So, wir haben die nächste Künstlerin, die in Deutschland eine Castingshow gewonnen hat, die meines Erachtens nach nicht so viel Bedeutung im Musikgeschäft bekommen hat. Sie hat zwar noch viel gemacht, aber Ivy Quainio hat die erste Staffel von The Voice gewonnen und die hat damals auch eigentlich einen Bond-Reifen-Song gehabt. Ich weiß nicht, warum solche Songs tatsächlich immer so reinhauen. Ne?
Also Ivy Quainio war halt auch großartig. Ich war so dankbar, dass endlich mal nach all den Jahren, wo es bei DSDS nur noch um Deppen ging, die im TV präsentiert wurden, mal wieder um Musik ging. Ja. Und ja, aber wie die Zeit es zeigt, auch Voice of Germany geht ja schon lange nicht mehr um die Kandidaten, sondern nur noch um den Stress zwischen der Jury so. Und schade, also das, was damals da musikalisch rauskam, geil.
Auf jeden Fall. Und das hören wir uns jetzt an. Und ich glaube, das war die, oder ist die Mutter der Castingstar oder Castingshow-GewinnerInnen in den USA, Kelly Clarkson. Und ich glaube, sie war so tatsächlich so eine der erfolgreichsten, oder ist es immer noch, die aus American Idol, genau so hieß es, unser DSDS-Format, was da nicht so lächerlich gemacht wurde, wie es hier der Fall ist.
Ja. Marc, tja, manchmal gibt es da drüben auch gute Dinge. Wenig, aber bei Castings halt schon.
Das stimmt und das werden wir heute noch, falls es noch niemandem aufgefallen ist, die englischsprachigen Dinge, die wir jetzt tatsächlich schon hatten von Stars, die nicht aus deutschen Castingshows waren, wenn man da so mal ein bisschen vergleicht, welchen Stellenwert die haben und welchen Stellenwert unsere Castingstars in Deutschland haben. Aber da quatschen wir nachher bestimmt auch nochmal drüber. Markus, du sagtest ja vorhin schon, ja, so, ne, auch auf der Bühne schon gewesen und so ein bisschen Theater gespielt. Was war das oder was waren das so für, ich nenne es jetzt mal für Auftritte für dich? Wahrscheinlich Schule, sagtest du ja schon, auch auf die Bühne gestoßen worden. Waren das dann so die typischen Schulaufführungen? Ich kenne es zum Beispiel gar nicht. Unsere Schule hat sowas gar nicht gemacht. Es gab einen Chor und das war's. Wie war das denn bei euch? Wie bist du dann direkt auf die Bühne gekommen?
Also es scheint hier in der Region aber tatsächlich echt so ein fest verankertes Schulding zu sein, weil ich in jeder Schulform, also sowohl Grundschule als auch weiterführende Schule, als später sogar tatsächlich richtig großartig mit einer super Lehrerin auf der Berufsschule, weil ich halt, ne, ich musste ja einen normalen Beruf erlernen wegen brotlose Kunst und so, haben meine Eltern mich ja genötigt, Einzelhandelskaufmann zu werden. Dann habe ich nach 2 Jahren vom Verkäufer auf Bürokommunikationskaufmann gewechselt, wofür ich heute dankbar bin, weil mich das natürlich in der Selbstständigkeit ja gut weitergebracht hat. Damals habe ich es halt gehasst. Und aber in der Schulzeit war es halt wirklich so, es gab immer Theater und das war großartig. Und natürlich die erste Zeit waren halt so Kindermärchenrollen. Da habe ich schon gemerkt, dass ich als Clown auf der Bühne halt funktioniere, weil ich da die Hexe Wackelzahn war. Da habe ich mich am Ende vom Stück, was halt eigentlich ein bierernstes Stück war, ich habe mich einfach umgedreht und habe den Rock hochgezogen und den ganzen Schulbullis den Hintern gezeigt. In der Leggings unterm Rock. Und alle haben am Boden gelegen vor Lachen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ach krass, ich kann die von hier oben steuern. Geil. Ne, da war ich so 9 und dachte, oh cool, also das ist ja super. Du bist ja eigentlich, bist du nicht die Marionette auf der Bühne, sondern du bist der Marionettenspieler, der in den Leuten, die dir gerade zuschauen, im Prinzip was auslösen kannst. Und dann waren es halt danach immer viele lustige Rollen, die viel aus dem Impro-Bereich kommen, weil ich liebe Improvisation. Und das habe ich auch im weiteren Verlauf der Karriere mit Grimms auf Grimm ganz, ganz oft durchgezogen, dass da viel improvisiert wird. Und es davon lebt so ein Abend auch in der Interaktion. Interaktion zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, weil alles, was ich mache, ist so interaktiv ausgelegt, dass, weil ich auf den Austausch mit den Leuten stehe. Ob es meine Kinderbücher waren, die ich geschrieben habe, die auch so interaktiv angelegt sind, dass Kinder selbst in die Geschichten eingreifen müssen. Mhm. Oder halt auch, wenn ich jetzt mit der Band, meiner jetzigen Band oder nur meinem Gitarristen als Akustikduo auf die Bühne gehe, da sind immer Momente drin, die vom Publikum leben. Und damit nehmen die Leute dann aber auch ein Stückchen von dir oder auch viel mehr noch vom Abend mit nach Hause. Und das ist großartig, sowas machen zu können.
Ist das auch etwas, was du dann in der in dem Schauspielstudium Theaterpädagogik auch ausgebaut hast nochmal? Oder ausgebaut,
ja? Ja, das Theaterpädagogikstudium fing ja mit einer Grundausbildung Schauspiel an. So, da gab es dann natürlich auch die ganzen Techniken und Dinge, die man da auch nochmal gelernt hat. Mhm. Und da konnte ich ganz, ganz viel vertiefen. Und danach ging es ja eher tatsächlich auch um dieses anleitende Spiel. Und das ist das, was ich am meisten daraus gezogen habe, weil du stehst ja nicht auf der Bühne und spielst für dich, sondern du spielst für die Leute vor der Bühne und eigentlich denken sie, sie gucken zu, aber du leitest sie durch diesen Abend. Und wenn man den Twist hinkriegt, dass man die Leute im Prinzip so aus dieser Popcorn-Perspektive rausholt, dann kann es ein geiler Abend werden. Und das funktioniert sowohl bei Schauspiel für mich, ne? Also wenn ich irgendwelche improvisierten Sachen auf der Bühne mache, aber halt auch in der Musik. Weil die Musik, die ich schreibe, die Songtexte, das sind halt Geschichten, die ich erzähle. Und ich erzähle halt neben den Stücken auf der Bühne als Darbietung halt auch die Geschichten zu den Songs, die mir so im Kopf waren, und übertrage die so auf die Leute und lasse die Leute da selber eigene Bilder sehen. Und versucht die Songtexte immer so offen zu schreiben, dass jeder für sich da was rausziehen kann. Und dann entsteht halt auch wieder dieser Austausch, von dem ich gesprochen habe. Und das macht tierisch viel Laune. Ja.
Du hast damals auch schon, auch vor Popstars eben schon Songs geschrieben und auch Gedichte. Wie war das? Ich meine, wir kommen auch dann nochmal drauf zu sprechen, nach Popstars, die Zeit. Sowas zu tun, auch Songtexte zu schreiben, muss man da nochmal irgendwie speziell was dazulernen oder kommt das einfach aus, sag ich mal, aus der Feder, wo man sagt, muss ich irgendwas lernen, um überhaupt sowas tun zu können, um Autor zu werden, um Songtexte zu schreiben?
Also das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich habe mich jahrelang halt gequält mit der Frage, warum kann ich das? Also warum tue ich das überhaupt? Das war, in der Schule saß ich hinten und habe am Unterricht kaum teilgenommen, sondern mir die Wolken vom Fenster angeguckt und habe Gedichte geschrieben. Und dann kam der Lehrer zu mir und hat mir meinen Zettel weggenommen. Und ich dachte, ich kriege tierischen Anschiss danach. Danach hat er mich nach dem Unterricht zum Lehrerpult geholt und meinte, wer hat das geschrieben? Ich so, gibt es davon noch mehr? Und ich so, wow. Krass, und dann habe ich in der Schule mit dem Lehrer zusammen, das hieß 2+2, Gedichte von Schüler und Lehrer, haben wir zusammen ein Gedichtband veröffentlicht, da war ich 16, und der Erlös aus diesem kompletten Gedichtband ging an eine Partnerstadt in Israel, wo wir dann von dem Geld im Prinzip einen Spielplatz gebaut haben an der Schule.
Krass.
Das war so super, und das hat so viele Türen geöffnet, und in diesem Gedichtband war halt beispielsweise auch ein Text drin, ein Gedicht, den ich jetzt vor 2 Jahren als Zitat in einem C-Part für einen Song benutzt habe. Ne, das weiß ja keiner. Ich habe mich im Prinzip selbst zitiert damit, aber das passte halt wie Faust aufs Auge. Mhm. Und das ist so dann, wenn das über die Zeit reift, ist es halt cool. Aber ich habe irgendwann aufgehört, mich zu fragen, warum das so ist. Und da ist so ein gewisser Lernprozess drin, gerade was das Autorensein angeht. Ne? Also ich habe jetzt mittlerweile 9 Bücher geschrieben. Und früher hatte ich immer einen Anfang und ein Ende für die Geschichte und konnte den Bauch nicht hinkriegen. Heute habe ich ja selber genug Bauch und habe das hingekriegt, auch mal Geschichten zu Ende zu erzählen so und auch die Mitte zu füllen. Aber das war halt auch so ein Lernprozess. Ich habe mich halt, wie gesagt, immer gefragt, wo kommt es her? Und nachdem ich aufgehört habe, mir selbst damit im Weg zu stehen, habe ich einfach geschrieben. Ich habe so viele Projekte gemacht, ob das Bücher sind oder Songtexte für andere Künstler. Ich schreibe ja seit Jahren jetzt mit Kiko Media Songtexte für Kindermusik. Habe die edukativen Alben für Familie Sonntag geschrieben, was eine der erfolgreichsten Kindermusikserien von Universal Music ist. Wofür ich als Anerkennung, dass ich da als Texter drin bin, auch eine goldene Platte mit für 1 Million verkauften Alben bekommen habe. Mhm. Das sind dann nochmal so nette Auszeichnungen. Also das sind Geschichten, die über die Jahre gewachsen sind, und ich lasse das einfach zu und ich kann das auch auf Knopfdruck, was leider Gottes einige Leute wissen und es auch schon mal versucht haben auszunutzen, aber wenn man mich da bei meinem Ehrgeiz packt, ich stehe da auch drauf. Man gibt mir ein Thema und ein Bild und ich setze mich hin und schreibe drauf los. Das ist Berufung und Leidenschaft.
Okay, du sagst es gerade, es ist Berufung und Leidenschaft. Und dann kam Popstars und das wird der nächste, sagen wir mal, der nächste Part sein, über den wir sprechen. Und wir haben
da jetzt. Da hat mich dann das Leiden geschafft.
Genau. Wir haben nämlich dann jetzt auch den ersten Song von dir. Du hattest gerade so schön gesagt, du hast dir die Wolken angeschaut und darüber hast du da tatsächlich auch einen Song geschrieben, zumindest über Wolken. Und den Song hören wir uns jetzt an. Markus, wir müssen rein. Hallo, hallo. So. Wir quatschen zu viel im Hintergrund, habe ich gerade festgestellt. Aber wir haben über Madonna gesprochen und da ist das ganz.
Da kann man uns verzeihen.
Das also,
wenn
ist,
man über Madonna redet, bitte.
Da muss man, wenn zwei Tucken über Madonna sprechen, muss man sie lassen. und dann kam Popstars. Wir haben gerade schon auch Mädel, also zum einen erstmal Wolken, ist, sag ich mal, so die erste Auskopplung vom neuen Album, kann man das so sagen? Oder sagt man das dann heute noch so?
Ja, das ist mein erstes musikalisches Lebenszeichen seit ein paar Jahren halt. Mhm. Ich habe ja vorher zwar immer Musik gemacht, habe die Songs aber nie veröffentlicht und dann irgendwann mal alle Songs aus 12 Jahren, die so entstanden sind, auf einer Album-CD mit einem Buch rausgebracht, 2018. Und dann war plötzlich der Knoten geplatzt und es war Platz für neue Musik und da haben wir jetzt die letzten 2 Jahre dran gearbeitet und es ist das erste Album, was jetzt kommt irgendwann, was aus einem Guss ist. Ne, das ist wirklich ein Team, was an 16 Songs gearbeitet hat, mit einem Produzenten, der einfach schweinegeil ist, unsere musikalische Sprache spricht. Ein fester Gitarrist, mit dem ich die Songs geschrieben habe. Und jetzt haben wir dann gesagt, Wolken ist das erste Lebenszeichen, das ist die erste Single, das ist jetzt im Mai erschienen. Gestern war ich zur Besichtigung auf einem Flugplatz, weil wir im August mit Flieg mit mir kommen. Das ist der nächste Song und dazu drehen wir das Musikvideo in der Luft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es wird nicht mein letztes. Und damit die anderen Songs auch noch rauskommen und auch noch Videos kriegen. Da kommt ein Album. Klar, das sind schnelllebige Zeiten und so klassisch auf CD macht man es weniger. Ich würde mir schon wünschen, das Ding wenigstens in einer kleinen Pressung mal so auf Vinyl rauszubringen. Aber Hauptsache ist halt, das Ding ist überall verfügbar und man kann es hören. Früher hast du Musik auf CD gehört, heute musst du darauf achten, dass dein Song als Sound bei TikTok landet, damit er gehört wird.
Ist ja auch so ein Thema. Popstars. Warum?
Jetzt, War das eine Frage?
Das ist tatsächlich eine Frage. Warum? Du hast ja schon erzählt, du bist selber aus der Rock oder aus der Rockszene, Rockrichtung, Metal etc. und wirkst ja jetzt nicht wie so der Popstars, der typische Popstars Casting-Teilnehmer. Warum dann doch?
Also es ist tatsächlich so, mich haben Freunde immer belabert, damals zu der Broses-Staffel, als ja noch keiner wusste, dass da bei Broses entsteht, haben Freunde mich belabert, geh da doch mal hin, mach doch mal. Und ich habe gesagt, nee, du hast doch so eine geile Stimme. Und habe ich gesagt, Leute, ja, aber die suchen doch nicht mich. Die suchen irgendwelche Hüpfdohlen für so eine Boygroup. Das bin doch nicht ich. Wer soll ich denn da sein? Da kann ich der Wasserträger sein von der Band, aber das war doch auch. So, nee, lass mal stecken. Und dann kam damals durch die Presse eine Mitteilung raus, dass Popstars für die allerletzte Popstar-Staffel, denn das sollten wir eigentlich sein, das war 2004, die Staffel Jetzt oder Nie, und da gab es eine Mitteilung, wo gesagt wird, wir suchen Songwriter, Songtexter und Musiker. Und dann habe ich gesagt, scheiße, die suchen ja doch mich. Und dann habe ich meine komplette Band eingepackt und bin nach Düsseldorf zu den Rheinterrassen und ich war der erste und einzige, der mit einem kompletten Band-Line-Up da stand. Und dann haben wir den ruhigsten Song, eine halbakustische Ballade von meiner New-Metal-Band da gespielt. Mhm. Und hatten halt das große Glück, dass Lukas Hilbert in der Jury war, den wir damit einfach mal weggepustet haben. Sandy haben wir komplett weggeblasen damit. Die saß da, die konnte damit ja gar nichts anfangen in dem Moment. Ne? Also nur Angel Sandy, das war so, wow. Und Uwe Fahrenkrug-Petersen war halt auch begeistert von dem, was wir da getan haben. Und und es hat sich halt rauskristallisiert im Laufe der Staffel, dass Popstars das ernst meinte. Es ging diesmal darum zu zeigen, auch wie Musik entsteht. Ich habe ja selber an dem Text von Sweetest Poison mitgearbeitet. Das sieht man in der Staffel. Wir sitzen im Workshop da und schreiben und von mir ist dieses See the Fallen Angels Pray, I Can Take These Tears Away. Das sind so Sachen, die halt im Improvisieren, im Zusammenspiel entstanden sind da. Und deswegen Popstars, weil sie mich dann scheinbar ja doch gesucht haben.
Wie war denn die Zeit so für dich bei Popstars? ich sage jetzt mal, es ist ja bekannt, ne? Man muss tanzen, man muss alles anziehen, was man vorgezeigt bekommt. Es ist ja, gab es ein Drehbuch?
Nee. Also es gab kein Drehbuch und es stimmt ja auch nicht dieses, du musst alles anziehen, was du vorgesetzt bekommst. Ich glaube, man schwappt da immer sehr schnell zu DSDS rüber, weil da gibt es halt irgendwie, ne, in den Köpfen der Produktion, weil es da ja auch gerade um Einzelkandidaten geht, da wird jedem Kandidat im Vorfeld irgendeine Rolle zugeschrieben. Du bist die Zicke. Und dann versucht man, die Kandidaten so in diese Richtung zu pressen auch. Bei uns ging es ja um mehrere Leute, um das Zusammenstellen einer Band. Da wurde natürlich auch manipuliert mit Erwartungen, ne, gespielt. So, wer könnte gegeneinander plötzlich stehen? Man hat immer gedacht, Pat und ich würden die größten Konkurrenten werden. Wir waren aber die besten Freunde und dann ja am Ende auch zusammen in der Band. Das hatte so keiner auf dem Schirm.
Ja.
Und das war einfach, es gab kein Drehbuch, aber für mich war die Zeit immer so knapp am Herzinfarkt vorbei. Zumal ich Sport machen musste wie Sau mit Detlef. Man hat mich auch im TV brechen sehen, herzlichen Dank auch, nach der Monster-Jogging-Runde in der Bundeswehrkaserne. Und es gab aber kein Drehbuch, aber dafür halt ganz, ganz andere Sachen, die, also du überlegst ja die ganze Zeit, wie präsentiere ich mich? Du möchtest so echt wie möglich bleiben, damit halt nicht vor der Kamera irgendwas umgeschnitten wird, dass du halt, die hätten ja auch mein Outing damals dann irgendwie in rosa-rot senden können und so Geschichten. Und du, ich war immer kurz vorm Herzinfarkt, weil du halt, du wolltest ja weiterkommen, aber du hast es ja nicht in der Hand, das entscheiden ja andere.
Ja.
Und das war, die Zeit ging im Flug vorbei, so, und es war mega stressig und dann auch dieses wieder Zusammentreffen mit den Mädels, weil wir so zwei getrennte Gruppen waren und du wusstest halt nicht, wer ist denn da jetzt noch übrig geblieben, wer kommt denn da? Und du hast dich tierisch gefreut, halt Gesichter wieder zu sehen, die du aus der Entscheidungsshow in diesem Zirkuszelt in München kanntest noch und so. Das war eine krasse Zeit, das würde meine Pumpe heute nicht mehr mitmachen. Abgesehen davon, dieses ganze Tanzen mit Detlef auch nicht. Ich habe mir letztens noch auf TikTok ein Video angesehen, wo er hier am Rumdancen ist. Da stand ich mit einem Kaffee in der Küche, habe darauf geantwortet auf das Video, habe gesagt, ja, damals schon, heute nicht mehr, Alter. Ich wollte da reden, so eine ganze Badewanne voll. Und klar, wir mussten tanzen lernen, aber wir haben dann auch ganz schnell zu Detlef gesagt, ich habe zu dir gesagt, original, hau mir ab mit deinen Choreografien, ich brauche eine Monitorbox und einen Mikrofonständer, das reicht. So, wir machen hier Rock. Trotzdem gab es bei Sweetest Poison eine Choreografie, für die du mich auch heute noch nachts um drei wecken kannst. Und das macht auch tierisch Bock, die zu machen, weil wir uns ja selber immer so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Und das ist geil. Also ich kann den Detlef die Soestfinger noch, da bin ich auch sehr dankbar, dass er mir den beigebracht hat. Das sind da so diese Standard-Dance-Moves mit der Hand,
Von
rechts nach links und so. Ja, komm, geile Zeit. Das nimmt dir auch keiner mehr.
Ja. Dann habt ihr im Endeffekt gewonnen, ihr wart zu viert und habt euch aber auch relativ schnell wieder getrennt. Warum? War die Angst vor dem Erfolg da oder?
nee, also bei uns war ja nach 9 Monaten vorbei und das war halt irgendwie schon eine teilweise tragische Geschichte. Ich hätte das gerne noch ein gutes Jahr durchgezogen, hätte aber selber auch die Notbremse getreten, bevor es soweit kommt, dass du nur noch gebucht wirst, um irgendwie den nächsten XXL Lutz oder so zu eröffnen als Stargast. Das ist so, nee, danke, dann lieber nicht. Aber wir waren, nach 9 Monaten war die Geschichte durch, weil das zweite weibliche Mitglied uns auf unserem ersten Fanclub-Treffen verlassen hat, weil sie halt ein Solo-Angebot hatte, was ich aus heutiger Sicht vollkommen verstehe, hätte ich auch angenommen. Das war ein Werbedeal mit Skoda, sie hatte ihren eigenen Song und wir waren halt auf dem absteigenden Ast, weil der tatsächliche Grund für die Trennung war, dass wir unser eigenes Todesurteil unterschrieben haben, als wir in einem Meeting mit der Plattenfirma unsere dritte Single abgelehnt haben. Ne, wir haben ja Sweetest Poison selbst dran gearbeitet. Dying Words ist zusammen mit Uwe Fanko Petersen, der halt für ihn ein wichtiger Song war. Das war unsere zweite Single. Ist mit ihm zusammen im Studio gewachsen und entstanden. Und dann setzt dir die Plattenfirma einen Song vor, der deine dritte Single werden soll. Und den musst du dann schlucken. Und das haben wir nicht getan, weil der Song war scheiße.
Okay.
Wir saßen in diesem Meeting und der Song hieß original, wer ficken will, muss freundlich sein. Und das war peinlich. Und das war ganz peinlich auf die Fresse produziert, um halt einen Skandal zu provozieren in den Medien. Während halt Sido schon in den Charts war mit viel expliziteren Songs, die ich jetzt mal nicht zitiere hier. Und wir gesagt haben, nein, also es reicht ja schon, dass man sich an uns erinnert, an die Sweetest Poison-Typen mit dem Fellkostüm. Jetzt bitte nicht noch zu dem, man freundlich sein muss zum Schnackseln. So, lass mal stecken.
Hört und sich das ein bisschen war nach Mallorca an.
Nee, gar nicht. Das war Gothic und das war auch so wirklich, also es war der Nupagadi-Sound. von einem guten Songwriter tatsächlich, mit dem ich auch noch befreundet bin, der den Song dann bei einer anderen Band untergebracht hat, die eine total kredibile Goth-Band war. Die haben den dann als Single rausgebracht.
Okay.
Und der hätte vielleicht auch für uns funktioniert, aber du kannst doch nicht auf der Bravo Super Show stehen auf der Bühne und da irgendwie für eine bestimmte Zielgruppe spielen und dann gleichzeitig, weißt du, du bist im Happy Meal als Spielzeug bei McDonald's und sollst dann so einen Song nachlegen. Da war für uns halt Feierabend.
Welche Auswirkung hat denn Popstars heute noch auf dich? Oder ja, tatsächlich auf dich und deine Karriere und deine jetzige Karriere?
Welchen Einfluss?
Ja, gibt es da irgendwelche Negativ-Einflüsse?
Ach so, oder? Ne. Also der Negativ-Einfluss ist ja erstmal hier in Deutschland, das hast du ja auch schon gesagt, wenn du so eine Castingshow gewinnst, bist du in Deutschland ja der Loser und nicht der Gewinner, was wir halt dem zu verdanken haben, dass es hier halt weniger um Talent geht, sondern es geht ja hier schon seit Jahren nicht mehr um das Produkt, was am Ende rausgeht, sondern ums Entertainment und die Show. Umso lächerlicher man sich präsentiert, umso besser. Und damit qualifiziert man sich als Kandidat ja auch direkt für die nächste Promis unter Palmen oder sonst was Staffel. Das war ja nie unser Weg. Da gehörten wir ja so nie hin. Und der Negativ-Einfluss war einfach, es hat halt viele Türen zugestoßen, weil man natürlich erstmal sagt, du hattest deine 15 Minuten Ruhm. Aber es hat Türen geöffnet, durch die ich so ja ohne das, als der kleine, dicke, schwule Junge vom Niederrhein, selber nie hätte durchschreiten können. Und es gibt eine Handvoll Leuten, mit denen ich heute noch arbeite, die halt aus dieser Zeit stammen. Und das ist großartig.
Und darüber sprechen wir gleich, nachdem wir uns jetzt erstmal natürlich euren Song von damals anhören. Und zwar Sweetest Poison von Nupagadi. So bekannt wurde Leona Lewis.
Sachen gibt's, die gibt's ja gar nicht.
Ja, sowas, ne? Also irgendwie, die machen irgendwie alle alles besser, wie wir in Deutschland mit den Casting-Leuten. So, Popstars war dann vorbei. Popstars vorbei, Band aufgelöst nach 9 Monaten, was passiert da mit einem?
Nix. Also wirklich, da ist erstmal ein Loch. Ne? Also vor allen Dingen, weil dieses Jahr vorher war halt so extrem schnelllebig. Mhm. Du bist ja nur unterwegs, du bist gar nicht zu Hause, du bist übernachtest nur in Hotels. Manchmal sind Pat und ich morgens aufgestanden, zum Fenster gegangen, haben die Vorhänge vorgezogen, um erstmal zu checken, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Weil du irgendwie nachts in ein Auto gekarrt wirst und geladen wirst, irgendwo hinfährst so. Und das war schon extrem krass und schnelllebig. Wir haben ja alles mitgenommen. Ne? Also du bist ja, da gab es ja alle Rap-Events noch. Wir sind selber bei der VOG-WM mitgefahren. Wir waren beim Turmspringen, wo wir eigentlich auf den Türmen unsere zweite Single präsentieren wollten, was wir nicht konnten, weil unsere Mädels Höhenangst hatten. So, danke Chris, habe ich letztens mit Chris noch drüber gesprochen. Ich so, nur weil du dumme Kuh Höhenangst hattest, konnten wir das nicht machen. Und die so, ja, habe ich immer noch. Ist ja schön. Also in Zukunft auch keine Auftritte in großen Höhen.
Und auch nicht im Flugzeug wahrscheinlich.
Nee, die kann ich da leider auch nicht mitnehmen, wenn ich da drehe. Aber das Schöne ist halt einfach, dass man sich heute so über diese Geschichten austauschen kann. Aber damals war da keiner mehr, mit dem du sprechen konntest. So, ne? Ich hatte so meine Familie irgendwie und meine Freunde und aber die konnten mir auch nicht helfen in dem Moment, weil für dich erstmal so eine Welt zusammengebrochen ist und du dann natürlich Anstrengungen gemacht hast, wieder Fuß zu fassen, auch so in der Musik, weil ich da immer gesagt habe, ich bin noch viel mehr als der Typ von Popstars. Also ich habe doch vorher schon viel mehr gemacht. Und es hat ganz, ganz lange Jahre auch noch gedauert, bis 2009 tatsächlich, bis mein lieber Freund Martin Kisitschi auf die Idee kam, mal über den ganzen Quatsch ein Buch zu schreiben. Der rief mich irgendwie an und meinte, der hat ja Star Search gewonnen und er rief mich an und meinte, ich schreibe mir jetzt eine Biografie, weil die Leute immer sagen, man hört nichts mehr von dir. Wo ich dann gesagt habe, Alter, eine Loser-Biografie braucht doch kein Schwein. Habe aufgelegt, bin ins Bett gegangen, habe ihn mal anderen Morgen zurückgerufen, habe gesagt, pass auf, wir holen uns jemanden von DSDS dazu und ich mache auch mit und dann schreiben wir mal so über die Hintergründe. Ja. Und das Ding ist ein Bestseller geworden. Hat natürlich dann erst recht erstmal Türen zugeschmissen, weil sowas macht man ja nicht. Aber wir haben ja gar nicht gelästert über die Sachen, sondern wir haben so einen Tatsachenbericht gemacht. So, was passiert denn mit dir in dieser Zeit, in der Band und danach, während des Castings und überhaupt? Und darüber wurden dann nach und nach künstlerisch bei mir Puzzleteile zusammengesetzt, die mich dahin geführt haben, wo ich heute bin. Der gleiche Verlag, der dieses Castingbuch rausgebracht hat, der Verleger da, hatte einen kleinen Kinderbuchverlag. Der hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mal neue Märchen zu schreiben. Dann habe ich eine Geschichte entwickelt. Das war Flecki, ein kleiner Marienkäfer, der sich verirrt. Daraus ist eine Kinderbuchreihe geworden mit 3 Büchern und 2 Hörspielen, die dann auch wiederum bei Universal veröffentlicht wurden. Und nach haben sich die Puzzleteile zusammengesetzt und ich konnte mich wieder so auf den Weg machen.
Du hattest ja vorhin schon mal angedeutet, es gab ja auch natürlich, also es ist andersrum. Ihr wart ja jetzt im Endeffekt eine Rockband, so wollte man, eine Rock-Pop-Band, würde ich jetzt mal eher so sagen. Da sagt man auch dann Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Wie ist es denn auch in der Zeit? Ich denke mal, wenn man, zum einen wird man von A nach B gekarrt und weiß dann irgendwann nicht mehr, wie du sagst, wo man ist. Ja, und dann kommen ja wahrscheinlich die ganzen Partys noch dazu, die man zum einen vielleicht widerwillig mitmachen muss und manche ja auch sehr gerne mitmachen muss. Wie wirkt sich denn so eine Zeit auch auf einen Menschen aus?
Das gehört alles mit in dieses Gesamtpaket von einem Jahr, was ich heute rückblickend anfühlte wie 3 Monate.
Okay.
So, ne? Ich erinnere mich auch nicht an die einzelnen Partys. Die Partys, an die ich mich erinnere, sind natürlich die Aftershow-Partys, die du so nach den Rap-Events hattest. Die waren halt schön, weil da bist du Leuten in die Arme gelaufen, die hat auch in den Shows teilgenommen haben, die ich halt sehr respektiert habe. Na, also da war gerade Tokyo Hotel groß im Kommen und das war super, die Jungs da zu sehen, wie die das alles machen. Da war immer noch ein Alexander Klavs am Start, den ich auf allen Events getroffen habe, mit dem ich mich da auch mal austauschen konnte. Und da war Lucy von den No Angels. Das war immer so mein Highlight. Wenn ich irgendwo, ich stand auf der Aftershow-Party bei der Crash Challenge rum, die Tür am anderen Ende vom Saal ging auf, Lucy kam rein, hüpfte quer durch den Raum, nahm mich in den Arm. Und das waren so diese Momente, die schön waren, weil du dann so für dich warst in so einer kleinen Bubble. Und danach ging es halt wieder raus, du wurdest wieder ins Auto gesetzt und bist wieder weitergefahren. Sex, Drugs und Rock'n'Roll war da nicht viel, da war viel Kopfschmerztablette. Aber nicht wegen Trinken, sondern halt, weil du dich auch scheiße ernährt hast in der Zeit. Die anderen haben mich gehasst. Chris hasst mich heute noch dafür. Immer wenn wir auf der Autobahn waren und irgendwo so ein blaues Aralschild gewesen, wir mussten da rechts ranfahren, weil ich ein blödes Laugenbrezel oder sowas nachts noch brauchte, weil ich in dem Moment einfach Bock drauf hatte. Dann war natürlich der komplette Tourbus wach, weil der dumme Grimm wieder an die Tankstelle musste, um sich da noch eine scheiß Beefy Roll zu holen oder so. Na, also die. Aber das sind doch die Geschichten, die erzählst du heute mit einem Schmunzeln und das ist schon cool.
Wenn du jetzt so auch zurückblickst, also wir sprechen auch nachher nochmal ganz kurz mit Chris, hast du dich ja jetzt nach langer Zeit auch wiedergefunden. Wenn du jetzt so zurückblickst und sagst, okay, ich habe das mitgemacht, war das für dich eine Win-Situation oder war das eher so, wo du sagst, hätte vielleicht doch nicht sein müssen?
Da war gerade das Internet ein bisschen weg.
Okay, sorry.
Den letzten Satz noch mal.
Okay, also die Frage war, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst und auch überhaupt den Sieg bei Popstars, sagst du, es ist eine coole Sache gewesen, es war eine Win-Situation für dich in deinem Leben oder sagst du, okay, vielleicht war es doch nicht so die richtige Entscheidung?
Nee, also da gibt's nichts zu bereuen dran. Ne? Okay. Also das war definitiv die richtige Entscheidung, weil wie hätte ich denn sonst, ich wäre ja nie beispielsweise dem Songwriter damals von Xavier Naidoo in die Arme gelaufen, dem Richard Gebhardt, den ich über Kontakte kennengelernt habe, weil wir mit Nupagadi auf dem Donauinselfest gespielt haben, wo die Söhne Mannheims damals auch waren. Und darüber, weil ich abends im Hotel mit Klaus von den Söhnen Mannheims saß und wir einen Song improvisiert haben und ich einen Text geschrieben habe, hat er mich als Texter für seine Sachen an Bord geholt. Und sein Komponist war Richard Gebhardt. Mit dem habe ich im Laufe der Zeit 3 verschiedene Musical-Projekte in Basel umgesetzt.
Okay. So Sachen.
Das wäre ja nie passiert.
Also war es doch schon irgendwo ein guter Start oder eine gute Hilfestellung für dich im Leben.
Ja, und der künstlerisch gesehen, musikalisch, das größte Win ist irgendwo tatsächlich, heute kann ich das sagen, ist halt Chris, ne, weil ich mit ihr plötzlich meine Sachen wieder teilen kann und sie auch Sachen jetzt zukünftig mit mir singen wird, wo du einfach merkst, das ist ein Mensch, die kommt aus Wurzen am Arsch der Welt, die hätte ich ja nie getroffen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Du hattest ja schon gesagt, Flecki, so ein Kinderbuch, was, wie ich das aus dem Vorgespräch weiß, auch so ein bisschen so auf ein eigenes Erlebnis zurückzuführen ist, woraus auch ein Hörspiel wurde. Und dann haben wir ja auch noch so die Geschichte mit den Grimm-Märchen. Hieß Grimm liest Grimm, richtig? Habe ich.
Grimm trifft Grimm, ja.
Grimm trifft Grimm, genau. Du weißt ja, das hatte ich ja, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, dass wir hier aus der Brüder Grimm-Region sind, Hanau und Steinheim, das ist ja hier bei uns direkt. Also wir sind hier die Grimm-Region unter anderem. Und
ja. Ich war auch öfter schon mal da in der Ecke und finde das auch großartig. Und ja, das kam halt 2012 war es soweit, dass ja Grimms Märchen 200 Jahre alt geworden sind. Mhm. Und da ich und mit einem Studiokollegen, mit dem ich Kindermusik geschrieben habe, der auch meine Hörspiele gemacht hat für Universal, die Flecki-Hörspiele, und wir beide zufälligerweise den Nachnamen Grimm tragen, kam Universal auf uns zu und hat gefragt, wollt ihr nicht zu 200 Jahre Grimms Märchen eure eigene Sache daraus machen? Und das haben wir dann getan. Und haben eine Doppel-CD aufgenommen mit Märchen und neuer Musik. Und daraus ist eine Geschichte geworden, die über 8 Jahre jetzt läuft und lief, wo wir jeden Winter zur Märchenzeit auf ganz vielen Bühnen unterwegs waren und ganz viel Musik gespielt haben und ganz viel Live-Märchen improvisiert und in den Rollen von Jakob und Wilhelm Grimm ganz lustige Abende erlebt haben.
Sehr schön. Passt halt auch einfach perfekt, dass du hier in der Radiosendung im Main-Kinzig-Kreis bist, die eben die Geburtsregion der Brüder Grimm ist. Wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Musik, und zwar, was ich tatsächlich nicht wusste, was ich jetzt in der Vorbereitung rausgefunden habe, Alanis Morissette, die tatsächlich auch durch eine Castingshow in Kanada bekannt wurde. Unglaublich, ne, nachdem man jetzt so zurückblickt auf ihre Karriere. Und dann haben wir wieder einen Song von dir, und zwar Leinenlos. Aber jetzt haben wir erstmal Ironic von. So, da sind wir wieder und hoffen, dass das Internet noch ein bisschen uns eine Gnadenfrist gibt, denn es möchte im Moment nicht so, wie wir das wollen. Wir sehen uns manchmal so ein bisschen eingefroren entgegen. Was aber nicht heißt, dass eine Eiszeit zwischen uns herrscht. Markus, wir haben gerade schon über einige Projekte gesprochen, die so nach Popstars kamen, nachdem du auch dieses besagte Loch hinter dir hattest. Eine Sache war dann noch, die du auch tatsächlich machst, es ist, dass du Werbetexte einsprichst. Machst du das, schreibst du auch selber die Texte zu oder kriegst du das dann vorgelegt?
Ich spreche ganz viele Sachen im Studio an, also ich kann mich hier kreativ austoben und kann dann auch die Stimme geben für verschiedene Clips der Sparkassen beispielsweise, aber auch für andere Unternehmen und so, und das ist total schön und kreativ. Ich drehe auch kleine Clips für regionale Partner der Sparkassen, da übernehme ich die komplette Redaktion, schreibe die Texte dann auch und spreche die ein, was natürlich Vorteil ist, weil wenn du sie geschrieben hast, kannst du sie flüssiger sprechen, als wenn es ein Vorgesetzter Texte. Ich nehme mir manchmal aber auch die Freiheit, manche Wortfolgen so umzustellen, dass sie halt vom Sprach.
Ja.
Im künstlerischen Bereich, die mir sehr viel Spaß macht.
Okay. Den Rest haben wir jetzt noch gehört. Leider macht das Internet uns gerade ein bisschen Probleme.
Ach, aber war ich wieder eingefroren?
Du warst ein bisschen eingefroren, ja. Ist schon etwas kühler geworden hier im Studio, aber das kriegen wir trotzdem noch hin. Was ist Markus heute? Was macht Markus heute jetzt in Sachen Musik? Wo geht die Reise hin? Du sagst ja schon, mehrere Songs, die in Planung sind, auch Videodrehs, die Reunion, wenn man so möchte, mit Chris, wo ihr zukünftig ein paar Sachen machen wollt. Was steht so alles auf deiner Agenda, was so die nächste Zeit kommt?
Also zunächst erstmal diesen ganzen Pandemie-Quatsch hinter sich lassen.
Allerdings.
Und bald endlich wieder mit der Band zusammen proben können, um dann auch bereit zu sein, nächstes Jahr live spielen zu können. Darauf freuen wir uns am meisten. Und nach und nach Songs veröffentlichen und einfach wieder künstlerisch aktiv sein.
Okay. Mit Chris irgendwie eine Richtung, die ihr da jetzt in Richtung Band wieder einschlagen wollen würdet, ist das eine Planung?
Chris ist eine Band, sondern Chris ist einfach. Wir machen jetzt zusammen was Musikalisches. Sie ist meine Duettpartnerin für 2 Songs und das macht tierisch viel Spaß. Aber sie ist nicht Teil der Band. End in dem Sinne, aber es ist sehr, sehr schön, hier musikalisch arbeiten zu können.
Okay, ja, sehr cool. Also auch wahrscheinlich, du sagtest ja schon, dass das für dich so eine Erfüllung auch ist, dass das wieder sich, dass ihr beide euch gefunden habt. Wir sprechen auch gleich nochmal sowieso über dich und deinen Mann, aber wie spielt er da musikalisch mit? Weil ich weiß ja, dass er da ja auch so ein bisschen die Fingerchen mit im Spiel hat. Wie pusht er dich auch manchmal?
Absolut. Also der starke Mann hinter mir und der mich auch immer wieder motiviert, weiterzumachen. Und das ist ganz großartig.
Wann können wir denn mit dem, oder gibt es schon irgendwelche Timelines? Videodreh, sagst du schon, wird jetzt bald kommen. Gibt es da eine Timeline, wie du jetzt da vorgehen wirst?
Im Juli ist der nächste Videodreh angesetzt und dann wollen wir im August mit der nächsten Musik kommen und dann Richtung Herbst auch nochmal einen weiteren Song veröffentlichen.
Wie viel werden es insgesamt? Hast du da schon eine Anzahl?
Das Album hat tatsächlich 16 Songs.
Wow. Da ist ja einiges an Zeit, die man dann lauschen darf.
Ja, und ich hoffe auch darauf, dass wir nach und nach mit den Songs um die Ecke kommen können und die Leute Spaß dran haben.
Bestimmt. Also, wenn das so weitergeht wie das, was wir uns jetzt schon angehört haben bisher, denke ich, wird das sehr großen Anklang finden. Da wir ja tatsächlich hier ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen haben und wir uns hier ständig entweder einfrieren oder du wie ein Speedy Gonzales über den Bildschirm hüpfst, schlage ich tatsächlich vor, dass wir hier jetzt einfach mit den nächsten Fragen weitermachen, vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Musik spielen, damit wir da entsprechend nicht vielleicht jetzt in eine Peakzeit reinkommen, wo es eben nicht so ganz funktioniert. Das ist eben der Nachteil an der ganzen Geschichte, aber gut, müssen wir mitleben und ich denke, Kids, die den ganzen Tag da lernen müssen, denen geht es schwieriger oder schlimmer wie uns. Markus und Ben, da einfach nochmal zu eurer Story ein bisschen so drauf einzugehen, denn ihr habt euch ja auch irgendwie gesucht und gefunden, wenn man so möchte. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Das war ganz klassisch in einer Bar. Wäre es also kaum zu glauben, aber genau so war es. Ich war in Köln unterwegs, bin in eine Bar rein und da saß er an der Theke und das war Liebe auf den ersten Blick, an die ich nie geglaubt habe.
Wie ist das denn überhaupt, in welche Bars geht man denn dann so als, ich nenne es jetzt mal Promi, ob das jetzt A oder B Promi ist, aber gehst du oder geht ihr jetzt auch irgendwie verdeckt weg oder gibt es da nur spezielle Lokalitäten, die ihr da aufsucht?
Nee, das liegt ja auch einfach in unserem Freundeskreis. Wir gehen in ganz normale Restaurants und das hat auch nichts mit Promi oder wenn, dann wäre ich Umlaut-Promi schon gewesen. Wir gehen ganz normal in Restaurants mit Freunden, gar nicht so szenemäßig weg. Und habe einen ganz, ganz normalen Alltag und Abend, der in schönen Stunden in Restaurants oder halt im Garten mit.
Könnt ihr das denn in Ruhe machen? Ist so dieser, sag ich mal, Bekanntheitsgrad um dich herum eher nebensächlich, wenn ihr unterwegs seid?
Also hier in Moers ist es ja tatsächlich so, die kennen mich ja alle seit dem Schultheater. Ich habe hier meine Ruhe. Ja, das ist schon sehr entspannt.
Wie ist denn so oder wie gestaltet sich denn jetzt so euer Leben? So, wenn man dich auf Instagram und dergleichen immer sich so über dich informiert und dir folgt, ist da ja wahnsinnig viel am Passieren, sage ich jetzt mal so. Da werden die Tiere versorgt, da wird gekocht wie bei einem 10-Sterne-Restaurant. Dann haben wir die Musik, ihr seid natürlich auch unterwegs. Gestaltet ihr das tatsächlich so alles zusammen oder muss er auch tatsächlich oftmals zurückstecken oder wie ist das dann?
Nee, wir haben beide einen stressigen Alltag. Also er ist ja tatsächlich der noch mehr arbeitet als ich, also viel, viel mehr. Und der ist Entwickler in einer großen Agentur und ich bin da eher der sich da gerne mal dranhängt und auch mal gerade jetzt in der Pandemiezeit ab und an mal dorthin gefahren ist mit ins Büro, um da mal gemeinsam abends. Das ist halt, wir beschreiten den Alltag gemeinsam mit unseren Tieren und unseren Freunden und das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also wenn man irgendwie zurückstecken müsste, würde irgendwas falsch laufen.
Okay, die Antwort haben wir leider nicht verstanden, Markus, aber ich glaube, das war so in die Richtung, wenn man Alltag nicht oder wenn man nicht zurückstecken kann, wie war das?
Nee. Nein. Ich habe gesagt, wenn man zurückstecken müsste, wäre falsch. Wir haben, das ist hier ein Geben und Nehmen.
Sehr schön.
Vielleicht lassen wir jetzt einfach Musik laufen.
Ja, wir können Musik laufen, dann sprechen wir nochmal ganz, ganz kurz über die Community. Wir versuchen es einfach dann nochmal. Noch jemand, der eigentlich sehr bekannt wurde und, glaube ich, auch sehr an seinem Bekanntheitsgrad dann zerbrochen ist, aber trotzdem sehr coole Musik gemacht hat, und zwar Britney Spears. Grimm, und wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass wir zumindest flüssig reden können, und ich hoffe, es geht auch so flüssig jetzt raus. Zumindest ist unser Gespräch ist jetzt flüssig wieder, und ja, wir können uns nur für die nicht so tolle Klangqualität im Moment entschuldigen, aber da ist einem Online-Sender natürlich auch ein bisschen die Hand oder die Hände. Nicht ganz hingekriegt haben aufgrund der ganzen Eiszeit zwischen uns beiden, wo ich gerne nochmal drauf eingehen wollte, war jetzt tatsächlich nochmal so dein oder euer Leben. Man hat gerade vieles nicht verstanden. Wie gestaltet ihr das gemeinsam? Habt ihr euch da aufgeteilt? Ihr schreibt zusammen Musik, ihr betüttelt auch gemeinsam eure Tierchen etc. pp. Ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, weil man es vorhin tatsächlich nicht verstanden hat. Genau, wie sieht es dann mit euch beiden da aus?
Das ist ein ganz normaler Alltag und ein ganz normales Zusammenleben zwischen uns, und Ben arbeitet halt noch viel, viel mehr als ich, ist sehr ausgelastet, und das ist hier, das habe ich vorhin auch gesagt, das ist ein Geben und Nehmen. Du hattest ja gefragt, wo muss da jemand mal zurückstecken? Mhm. Nee, eigentlich nicht, sondern das ist ein gemeinsames Leben und Teilen. Und so wie es in einer normalen Familie halt auch sein sollte. Ja. Und es gibt auch nicht dieses Weggehen und irgendwo in hippe Läden, um halt irgendwie einen Promi-Status auszuleben, den ich eh nicht habe, sondern das ist mein Job. Ne? Das ist einfach nur mein Job. Ich habe da nie mehr rein interpretiert. Und deswegen leben wir hier in der Gemeinschaft mit unseren Freunden zusammen. Also Christian, Vanessa, Dustin, Jasmin, das ist so, das sind die vier Promi-Namen hier aus der Ecke. Wir haben hier eine Ela, wir haben unseren Louis. Das sind Menschen, zu denen Gesichter und Geschichten gehören. Mhm. Eine Diana, und weißt du, das ist mein Umfeld, und die sehen mich auch nur als den normalen Typen, der hier im Schlabber-T-Shirt mit den Hunden rausrennt, und der Rest ist Job. Mein Job ist halt Musik und auf der Bühne zu stehen. Der Job meines Mannes ist Programmierer zu sein, und der Rest ist Familie und Leben, und darum geht's einfach.
Programmierer, der aber auch mit Songs schreibt.
Also Entwickler, nicht ich, das sind ja alles böhmische Dörfer für mich. Der ist ein cooler Internet-Dude, ein ganz hipper. Er schreibt auch Songs, er hatte früher halt auch eine Band, Line Los, was wir vorhin geschrieben haben. Die Grundidee davon stammt von ihm. Das ist halt so sein Hobby auch, wo er sich austobt, was auch cool ist. Man schafft sich ja so seine eigenen Ausgleiche und seine eigenen eigenen Ventile, die man so braucht im Alltag. Und Musik ist das schönste Ventil, was man haben kann.
Dann können wir ja wahrscheinlich doch gespannt drauf sein, was es dann nochmal an gemeinsamen Werken von euch zukünftig gibt.
Eine Mopszucht.
Ich wollte, die Frage lag mir jetzt auf der Zunge, wie viele Tierchen werden es denn noch?
Also wenn es nach Ben geht, noch jede Menge. Dann hätten wir auch schon längst Alpakas im Garten. Das ist halt einfach, aber manchmal, wir haben ja auch viele Notfälle hier, ne? Wir haben die schwarze Katze ist aus dem Tierheim, unsere bunte Katze ist eine Katze, die wir verwildert aufgegriffen haben, der Labrador kommt aus der Tiertötung, die beiden Mopsis sind halt Zuchtmopsis, aber das ist hier alles so eine bunt gemischte Vielfaltfamilie, und das ist auch das, was wichtig ist und worum es geht.
Und ihr habt auch da sozusagen für euch beide auch die Erfüllung gefunden in dem Leben, was ihr jetzt so lebt. Das ist, man sieht zumindest, oder man, es macht den Anschein danach.
Absolut. Also ich bin da sehr zufrieden. Er ist nicht zufrieden mit meiner Kochkunst, weil er halt immer sagt, das sieht gut aus, aber schmecken ist was anderes. Aber das sind auch Geschichten, die mich dann noch herausfordern. Dann mache ich da immer weiter. Und ich bin halt immer wieder froh, wenn man mal durch ist mit Häufchen wischen. Ne? Wenn die Mopsis, unser Kleinster ist jetzt Gott sei Dank, der wird dieses Jahr im November dann 2. Das erste halbe Jahr war natürlich die Hölle irgendwie. Mhm. Aber trotzdem werden sie dann auf der anderen Seite immer viel zu schnell groß.
Wie das bei Kindern halt so ist. Markus, unsere Zeit ist tatsächlich vorbei, und leider haben wir halt im letzten Part ein bisschen was nicht so ganz mitbekommen und verstanden, aber jetzt haben wir ja noch ein bisschen was nachgeholt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt auf die Titel, die da noch kommen und die du uns präsentieren wirst. Freue mich natürlich auch, wenn es mal eine Wiederholung gibt, vielleicht auch mal in eine ganz andere Richtung. Vielleicht gehen wir mal in die Märchen, vielleicht gehen wir in die Hörspiele, wie auch immer. Who knows? Und sag an dieser Stelle mal ganz, ganz liebe Grüße nach Mörs, auch an deinen Mann und an eure Tierchen. Und wünsche dir und euch eine gute und geruhsame Nacht, den ZuhörerInnen dort draußen auch. Nächste Woche wird es um den CSD Stuttgart gehen, da werden wir ein paar Infos zu bekommen und wie es da so alles läuft. Und von daher sage ich bis nächsten Montag, schöne und gute Nacht, bleibt unanständig und Aloha in diesem Sinne. Und jetzt kommt nochmal ein Gewinner aus Spanien von einer Casting-Sendung und in diesem verabschiede ich mich.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!